Hallo, hier ist Patrick. Mein Gast Franz und ich sprechen heute in den folgenden 60 Minuten über einen Spielfilm namens Natural Enemies, der das Thema Depression und Selbstmordgedanken in teils sehr eindringlicher Form aufgreift. Ist ein sehr guter Film, aber wirklich alles andere als leichte Kost. Und deswegen hier vorab ein kurzer Hinweis dahingehend, diese Episode doch lieber auszulassen, wenn ihr Sorge habt, dass euch das Thema zu sehr belastet oder etwas triggern könnte. Dann hören wir uns einfach nächste Woche wieder. Also, danke für euer Interesse und passt auf euch auf.
Thoughtful. Sensual. Suspenseful. Dramatic.
Is that what you want?
No,
erotic. Hypnotic. Psychotic.
We'll be dying in our own home. Which is better than what happens with most families.
Hal Holbrook and Louise Fletcher are natural enemies.
Just talk to me. Whatever the hell is wrong with you, just get it out.
All right, you had a nervous breakdown because you were afraid to face the fact you had to be a woman with me. I don't know my own children. Nothing makes sense to me anymore. I hate myself.
Hallo und herzlich willkommen im Bahnhofskino mit einer neuen Folge zu einem Film, den wahrscheinlich die wenigsten Menschen, die uns zuhören, gesehen haben werden. Aber das soll ja hier dem Vergnügen kein Abbruch tun, Abbruch leisten, das Vergnügen nicht schmälern. Und ich oder wir möchten euch einfach was Neues erzählen, beibringen, vermitteln und am Ende des Tages vielleicht sagen, ja, guckt euch den an oder Finger weg davon, so oder so. Ich fange erstmal an mit der Vorstellung meines Gastes und es ist ein Debütant, zumindest im Bahnhofskino. Bei mir ist der Franz Köhner. Hallo Franz.
Hallo Patrick, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich freue mich sehr, mit dir heute über den Film sprechen zu können. Und ich glaube, es ist ein Film, der, wie soll ich sagen, das ist nicht unbedingt ein Film, der die Laune hebt. Ist so ein bisschen das Äquivalent, würde ich sagen, zu einem Lars von Trier Double Feature.
Ja, Double Feature, soweit würdest du gehen?
Ja, tatsächlich. Also ich habe mich sehr unangenehm berührt gefühlt von dem Film. Deshalb bin ich, ja, es sind vielleicht nicht die einleitenden Worte, die jetzt Lust machen, diesen Film zu schauen, aber hoffentlich uns zuzuhören.
Das macht gar nichts, das stimmt. Also doch, tatsächlich, ja, wenn ich so an meine Wahrnehmung denke, so mein Innenleben, das ging schon sehr in Richtung letzte 30 Minuten von Dance in the Dark oder Breaking the Waves, ja, doch.
Genau.
Du hast ja recht,
ja.
Stimmt. ja, wir sprechen über Natural Enemies und dahingehend auch gleich meine erste Frage von 1979. Gibt es überhaupt einen deutschen Titel für? Ist der in Deutschland jemals erschienen? Bist du da kundiger als ich?
Okay. Tatsächlich nicht erhältlich in Deutschland und tatsächlich auch ein Film, der nach dem Kinostart erstmal für viele Jahrzehnte in Gänze verschwunden ist, bevor er wieder ausgegraben wurde von einem amerikanischen Label, Fun City. Und die haben den ausgegraben, restauriert, tatsächlich geschafft, einige Bonusmaterialien noch zusammenzustellen und den, ich glaube, in sehr kleiner Stückzahl veröffentlicht.
Ja, man merkt, wie schwer es wohl war, diesen Film zu retten und zu restaurieren, daran, dass es eben offensichtlich auch eine Kopie ist und nicht das Negativ, weil bei der Version, die wir jetzt geguckt haben, von Fun City Editions, sind eben so 2, 3, 4 Risse auch drin.
Ja,
was
sich
ich ganz charmant fand.
Und so Tonsprünge, so ins Bild schieben. Und genau, so Tonsprünge, wo ich immer dachte, okay, habe ich jetzt hier einen Fehler in der Technik? Oder nein, aber es stimmt, die Restauration, ich glaube, sie haben ihr Bestes gegeben und es steht auch tatsächlich auf der Rückseite, dass es von einem Deposit Print Held at the Library of Congress gezogen wurde. Also die haben den irgendwie aus irgendeinem Archiv heraus gerettet.
Es ist erstaunlich. Also diesem Film wurde übel mitgespielt und ich möchte sagen, völlig zu Unrecht, um jetzt schon mal so ein bisschen vorwegzuschicken. Ich fand jetzt die Wiederentdeckung wirklich lohnenswert. Ich versuche gerade so die Kurve zu kriegen zu dem, oh, was für ein Downer und der Film sieht nicht mehr so gut aus und keiner hat ihn geguckt. Also der ist trotzdem toll. Oder geht in eine tolle Richtung, möchte ich mal sagen. Hat mich sehr, sehr angesprochen. Warum hast du ihn ausgewählt? Weil es war ja dein Vorschlag. Ich hatte noch nie von dem Titel gehört.
Genau, also ich beobachte im Grunde die Veröffentlichung dieses Labels schon etwas länger, weil da immer wieder spannende kleine Filme veröffentlicht werden. Und da hat mich die Besetzung dann erstmal angesprochen, weil Hal Holbrook und Louise Fletcher sind in den Hauptrollen zu sehen. Und dann, ja, über Google-Recherche habe ich wenig gefunden und dann musste Letterboxd natürlich herangezogen werden. Und dann waren da doch sehr viele euphorische, ja, muss ich wirklich sagen, überschwängliche Rezensionen zu finden. Mhm. Also von Leuten, ich finde ja immer, bei Letterboxd muss man sich so seine eigene Bubble zusammenbauen an Leuten, deren, ja, deren Geschmack man so ein bisschen einschätzen kann. Aber da war ich dann doch sehr erstaunt, wie viele positive Reviews dieser Film hatte. Und dann war es im Grunde ein Blindkauf. Und dann war ich aber doch sehr angetan von dem Film. Aber muss auch sagen, dass er mich dann doch teilweise sehr verstört hat. Also, aber darüber wird ja noch zu reden sein.
Darüber wird zu reden sein. Ja, ich habe auch nicht viel Trivia zu dem Film zu bieten, außer vielleicht ein paar Gedanken zu den Hauptdarstellern und dem Regisseur und dem, was ich ebenfalls bei Letterboxd gefunden habe. Ich konnte es jetzt natürlich nicht verifizieren, aber in einem Kommentar zu einer Letterboxd-Rezension von Brian Saar, auch ein Filmkolumnist oder Podcaster, schrieb jemand: Ach ja, hier, mein Großvater kannte Jeff Kinnear, den Regisseur, persönlich, und das war wohl ein Herzensprojekt von ihm, und die haben viel Zeit miteinander verbracht, und er hat gesagt, also je älter Jeff Kinnear, der Regisseur, wurde, desto mehr ähnelte er der Figur, die Hal Holbrook hier darstellt.
Gott, das.
Und ich dachte, oh,
das ist ein, das sehr ist vergiftetes traurig. Kompliment. Nein, aber ein Herzensprojekt war es wohl tatsächlich. Also es beruht auf einem Roman, der kurz zuvor erschienen ist. Und Jeff Kinnear hat die Rechte sehr schnell gekauft an diesem Stoff, war dann aber nicht in der Lage, das irgendeinem Hollywood-Studio zu verkaufen. Hat immer die Rückmeldung bekommen, nein, damit werden wir kein Geld verdienen, viel zu deprimierend. Wer soll sich so einen Film im Kino ansehen? Dann hat er tatsächlich selber das Geld aufgetrieben, $700,000 Produktionskosten, was natürlich für einen Film jetzt erstmal verschwindend gering ist, aber wenn man sich überlegt, der Mann hat es mit seinem Privatvermögen finanziert. Was er sich wohl vorher dahingehend zusammengespart hat, dass der Mann jahrelang Filmtrailer zusammengeschnitten hat. Also, und anscheinend die Hände an jedem Trailer zu jedem Blockbuster der 70er hatte, was ich auch ganz spannend finde.
Das fand ich auch spannend zu lesen. Ich fand aber auch, dass es ein bisschen sein Lebenswerk oder seine Leistung schmälert, weil viele biografische Notizen, die ich zu ihm gefunden habe, der englischsprachigen Wikipedia-Eintrag, aber auch bei der IMDb und das, was Menschen so bei ihm in dem Blog schreiben, das klingt jetzt noch wahnsinnig viel, aber es ist nicht viel, sich sehr, sehr darauf fokussieren, eben auf sein Handwerk, auf seine Tätigkeit als Trailer-Editor. Sehr, sehr erfolgreich. Als solcher zweifellos, aber er hat ja auch ein paar veritable, ich würde jetzt nicht sagen Blockbuster, aber mittelgroße Studiofilme verbrochen als Regisseur, und die waren auch einigermaßen erfolgreich. Also die Rache der Eierköpfe war, darüber kann man jetzt denken, was man will, aber ich glaube finanziell profitabel, und hat auch so die Karriere für Anthony Edwards mitgeebnet.
Definitiv, der Mann hat schon, das war ein etablierter Filmemacher.
Ja.
Aber eben für eigentlich Klamauk-Stoffe, wenn ich es jetzt, also ohne es bewerten zu wollen, aber eher für leichte Stoffe, die sehr kommerziell sind.
Ja, ja. Ich habe seinen Babijar, heißt der, glaube ich, das ist wohl ein Holocaust-Drama, Tragödie, nicht gesehen, aber ja, die Filme, die ich von ihm gesehen habe, die gehen auch in die komödiantische Richtung, genau. Rache der Eierköpfe kenne ich.
Tough Guys kenne ich. Lancaster, Kirk Douglas, also so die beiden Haudegen nochmal vereint, auch eher so ein Komödienstoff, ist, glaube ich, damals nicht so gut gelaufen.
Wie I. Wachowski, der Kathleen Turner-Film, den habe ich noch im Kino miterlebt. Also ich habe ihn nicht im Kino gesehen, aber ich kann mich noch an die Posteraushänge Anfang der 90er erinnern. Da war Kathleen Turner eben gerade da damals noch eine Riesennummer.
Auf dem Höhepunkt noch ihres Star-Rooms.
Ja. Man ging schon einfach in den neuen Kathleen Turner-Film, genau, so Anfang der 90er. In den bin ich nicht reingegangen. Und der wurde auch ziemlich von der Kritik abgewatscht. Aber jetzt hätte ich ehrlich gesagt Bock, den auch wiederzusehen, jetzt wo ich weiß, wer der Regisseur ist und dass der was kann.
Ja, also eine ganz wilde Filmografie, das muss man schon sagen. Also irgendwie sehr, sehr kommerzielle Stoffe mit großen Stars, und dann zwischendrin hat er eben diesen Film gemacht, über den wir jetzt sprechen werden, der sehr persönlich ist, sehr nihilistisch und wo man jedem Studio-Executive ja nur recht geben kann. Also wer würde dafür sein Geld geben? deshalb, also die Logik der Hollywood-Studios kann ich da durchaus verstehen.
Ich kann das auch nachvollziehen. Dennoch hat das ja geschafft, du hast bereits angesprochen, da einen richtig guten Cast für zu gewinnen für seinen Film. Das spricht auch für die Menschen, ehrlich gesagt, vor der Kamera, hinter der Kamera natürlich auch, dass sie offensichtlich bereit waren, für relativ kleines Geld zu arbeiten, weil Hal Holbrook und José Ferrer und vor allem Louise Fletcher zu der Zeit, das war ja alles andere als Nobodies. Ich meine, wie lange war der Oscar-Gewinn von Louise Fletcher zu dem Zeitpunkt her?
Ja, 4-5 Jahre? Wollte ich gerade sagen. So ist einer Flug über das Kuckucksnest, 76, bin ich da richtig?
Ja, also der
so
konnte,
in der, genau, ja, ja. Also 3-4 Jahre vorher.
Ja, ich war überrascht, als ich zum ersten Mal die Credits las und dachte, oh, und davon habe ich nie gehört. Jetzt, nachdem ich ihn gesehen habe, kann ich aber gut nachvollziehen, warum ich nie davon gehört habe, weil einen unkommerzielleren, weniger gefälligen Stoff kann ich mir kaum vorstellen, ehrlich gesagt.
Ja, definitiv.
Also
vielleicht
mal abseits von irgendwelchen schmuddeligen Kannibalenfilmen oder so.
Ja, wobei die hätten dann ja zumindest diesen Exploitation-Appeal, den viele mögen. Dieser Film ist ja wirklich... Der macht es ja niemandem leicht. Das ist eigentlich schon das größte Kompliment, was man so einem Film machen kann, dass er sich an niemanden ranwanzen will. Auf jeden Fall nicht an den Zuschauer.
Die Inhaltsangabe würde ich gerne verlesen bei der UFDB, die gibt es aber nicht, weil laut aktuellem Stand jetzt haben insgesamt überhaupt nur 3 Leute bei der UFDB diesen Film gelockt. Das ist schon, ich glaube, das ist fast nur ein Minusrekord für unser Format und das nach knapp 14 Jahren. Und die Google-KI spuckt mir hier basierend auf dem englischsprachigen Wikipedia-Eintrag aus, der Film Natural Enemies aus dem Jahr 1979 handelt von Paul Stewart, gespielt von Hal Holbrook, einem Wissenschaftsjournalisten, der sich mit dem Versagen seiner Ehe und Familie auseinandersetzt und am Ende des Tages einen tragischen Plan fasst, um seine Frau, seine 3 Kinder und sich selbst zu töten. So. Und wir begleiten ihn durch den letzten Tag seines Lebens, so wie er sich das vorstellt, richtig?
Genau, akkurate Beschreibung, genau. Also vielleicht muss man auch ein bisschen ausführen, was für ein Typ das ist, weil das fand ich ganz spannend. Auf dem Klappentext der Veröffentlichung wurden der Film mit Taxi Driver verglichen. Und man hat ja sofort diesen De Niro mit seinem Irokesenhaarschnitt vor Augen. Also auch jemand, der sehr durchgeknallt ist. Aber hier haben wir es eigentlich mit jemandem zu tun, das ist kein Randständiger. Das ist jemand, der ist ein sehr kultivierter Mann, der nach außen sieht das alles sehr gut aus. Der ist verheiratet, hat 3 Kinder, wohnt in einem, naja, schönen Haus weiß ich nicht, aber in einem sehr großen Haus.
Ein altes Haus,
wie das ein auch zu altes beschreibt, Haus, ja. Genau. Führt ein sehr geregeltes Leben eines Intellektuellen. Ihm gehört ein Verlag für wissenschaftliche Veröffentlichungen, also eine wissenschaftliche Zeitung. Und er führt nach außen hin ein sehr, sehr geregeltes, normales Leben. Also ist, was das angeht, würde ich sagen, das genaue Gegenteil von Travis Bickle aus Taxi Driver.
Stimmt, also die beiden teilen sich bestimmte Züge ihrer jeweiligen Persönlichkeiten. Allerdings, wie du schon beschreibst, auf dem Papier ist das Leben von Paul Stewart ziemlich gut. Jetzt lassen wir mal so seine Frau außen vor, wie es der geht, über die sprechen wir gleich.
Genau,
wie
es seinen Kindern geht.
Ja, Miriam. Aber er ist eigentlich eine Erfolgsstory. Er wohnt in einem dicken Haus in einem Vorort von New York City oder New York, fährt eben jeden Tag, so erfahren wir, pendelt er 2 Stunden in die Stadt, aber das ja auch auf eigenen Wunsch. Er wohnt da, weil er dort wohnen wollte. Er gibt die Zeitschrift heraus, die er herausgibt, weil er eben wohl irgendwann entschied, dass ihn sein Reporterjob bei der New York Times, ist ja jetzt auch nicht gerade eine kleine Adresse, nicht mehr ausfüllte. Und so auf dem Papier denkt man, wow, der Typ, dem sollte es gut gehen. Und
genau,
jeden Tag hat er da eben...
New Yorker Intellektuelle.
Ja, ne? Und jeden Tag kommen irgendwelche Bittsteller zu ihm, die in seiner Zeitschrift publizieren wollen, zu denen er dann gegenüber total abschätzig ist und sagt, ach komm, ja, das geht doch weg.
Genau, also er hat auch eine sehr hohe, genau wie du sagst, er hat eine sehr hohe Reputation. Also diese Zeitschrift scheint auch sehr beliebt zu sein. Und das fand ich eben auch spannend, weil er begegnet dann auch im Laufe des Films lustigerweise einem Taxifahrer, der im Grunde genau der Travis Bickle-Entsprechung ist, wo das auch nochmal so ein bisschen auf die Spitze getrieben wird, dass wir es hier mit 2 gänzlich anderen Persönlichkeiten zu tun haben. Also hier haben wir jemanden, der so seine Wut eigentlich nur internalisiert, der innerlich kocht, aber nach außen das eigentlich auch unter so einer gewissen Maske verstecken kann. Also auch ganz interessant finde ich, wie Hal Holbrook diese Rolle anlegt. Kaum Mienenspiel, ein sehr kontrolliertes, angespanntes Gesicht und irgendwann entlädt es sich natürlich, aber der Film kocht einen sehr lange, bis dieser Ausbruch kommt.
Ja. Ich wusste jetzt wenig bis nichts über den Film, außer die absolute Basic-Prämisse und wen ich da vor der Kamera sehen würde. Und ich habe mich am Anfang wirklich gefragt, in den ersten, lass mich sagen, 15, 20 Minuten, welche Tonalität der Film einschlagen würde, weil er wirkt schon sehr, also es betont düster und zynisch vielleicht gar, aber er hat eben auch so, ich möchte sagen, sowas wie leichte satirische Spitzen, bei denen ich mir schon dachte, ach, geht das jetzt vielleicht auch in so eine Richtung, ja, schwarzhumorige Komödie, nicht unbedingt, aber vielleicht Melodrama mit lustigen Aspekten, Tragikomödie, wie auch immer, weil wir haben schon so Momente, wenn er da mit diesem begleitenden Voice-Over so das Tun seiner Familie kommentiert, seiner Kinder am Frühstückstisch oder wenn ihn seine Frau dort zum Bahnhof bringt und das Radio läuft und da kommt eben dann wirklich nur furchtbare Meldungen und die werden von so einer jovialen Radiomoderationsstimme vorgetragen mit und wieder 38 Tote, hier, Russland irgendwie Genozid in diesem und jenem afrikanischen Land, 40.000 Tote und jetzt zum Wetter und ich dachte mir, was ist denn das für ein Film?
Da musste ich auch schmunzeln, weil ich da auch gedacht habe, jetzt kommt so eine Übersteigerung in die Groteske hinein.
Ja, total.
Aber der Film geht nie diesen letzten Schritt. Also ich glaube, das ist schon alles ernst gemeint. Die Komik ist nicht intendiert. Aber die Szene, wie er seine Kinder sieht, die ist wirklich erwähnenswert. Also vielleicht für die Zuhörer, er sitzt am Küchentisch und begleitet wird der gesamte Film durch einen inneren Monolog des Hauptdarstellers. Ja. Und er beobachtet seine Kinder und ihm fällt kein Liebeswort, kein Mitgefühl, da ist nichts zu spüren, außer Hass auf diese drei Kinder, die verfressen sind, die nur Fernsehen schauen, die hinter ihren Möglichkeiten zurückbleiben. Es ist schon sehr niederschmetternd, sein Blick auf seine Familie.
Es ist eine wirkliche Ansage für dich seitens des Drehbuchautors und Regisseurs Jeff Kudieu, seinen Protagonisten so zu zeigen, so zu etablieren, also gleich zu beginnen, weil im Grunde macht es einem Hal Holbrooks Figur, also Paul, unmöglich, ihn einigermaßen nett oder nahbar auch nur zu finden, sodass man mit ihm mitfiebert oder sich was Gutes für ihn wünscht, weil er ist, also wir sehen ihn immer so in dieser Alternativrealität, in diesen Visionen, in denen er eben seine Familie abschießt, ohne jemals so die blutigen Details zu sehen, aber die Kamera hält auf ihn und er feuert eben die Waffe ab, begleitet immer wieder und wieder von diesen abschätzigen Kommentaren, diesem absoluten Hass auf seine Familie. Und das, ich finde, das ist schon, ich habe ehrlich gesagt in dem Moment gezweifelt, dass ich irgendwas diesem Film werde abgewinnen können in Folge 90 Minuten, weil ich dachte, boah, das ist so schwierig, jetzt noch mich dem irgendwie nähern zu können. Und der Film kriegt dann doch die Kurve, möchte ich sagen. Aber das war schon hart, ehrlich gesagt.
Das ging mir auch so, weil er, ich finde, auch sehr deutlich macht, dass diese Figur dieses Ehemanns, die durchlebt keine Heldenreise. Also was man hier nicht sehen will, und das macht einem der Film am Anfang deutlich, ist, das ist ein Mann, der ist eigentlich unrettbar verloren. Das ist nicht so, dass wir hier, es gibt ja zwei Arten von Filmen in der Regel. Ich finde, entweder erlebt man die Reise eines guten Menschen, der nach und nach korrumpiert wird, zum Bösewicht wird. Gibt's ja tolle Beispiele in der Filmgeschichte. Oder im Grunde das Gegenteil. Und hier haben wir einen Mann, der bleibt durchgängig in dem gesamten Film, bleibt er gleich. Und das fand ich ganz spannend. Also nicht nur, dass er so nihilistisch ist, sondern er macht auch keine Veränderung durch, dass man ihn sich irgendwie erschließen könnte. Und da finde ich den Film wiederum sehr smart, dass er eigentlich in dem letzten, im dritten Akt eben doch eine Person aufbaut, die davor auch schon immer präsent war, nämlich seine Ehefrau, die dann versucht, ihn von seinem Vorhaben abzubringen, was natürlich zum Scheitern verurteilt ist, aber die ihm auch sehr klar sagt, du, ich weiß genau, was hier vor sich geht, du planst hier irgendwas, sie geht die ganze Zeit davon aus, dass er nicht die Familie auslöschen möchte, sondern in Anführungsstrichen nur Selbstmord begehen möchte, also dass diese Wut nur gegen sich selbst gerichtet ist. Aber die Frau durchschaut schon sehr lange dass mit ihm etwas nicht stimmt. Und das fand ich sehr spannend, dass man dann in dem letzten Drittel des Films doch noch jemanden aufbaut, den man als Zuschauer doch sehr in sein Herz schließt. So ist es mir jedenfalls gegangen.
Absolut, ja. All das, was Paul über sie sagt, mag zwar stimmen, sie ist schwer depressiv, sie möchte nicht mit ihm schlafen. All diese Kritikpunkte, die sind wahrscheinlich aus seiner Sicht vollkommen gerechtfertigt, wenn man sowas, also egal, es sollte kein Kritikpunkt jemals an einer Person sein, dass sie depressiv ist. Aber wir erfahren dann, wir sehen sie nur durch seine Brille und durch den sporadischen Flashback zu dieser Elektroschocktherapie. Und da haben wir schon mal immer so einen Hauch von vielleicht auch Mitgefühl, natürlich auch mit ihrer Lage, aber viel erfahren wir nicht von ihr. Und dann so oft in der letzten halben Stunde füllt eben Jeff Kinnew als Autoregisseur diese Figur mit Leben und gibt mir dann auch wiederum die Hoffnung, dass in Paul noch sowas zu finden ist wie Anstand und Menschlichkeit und Liebe und Mitgefühl. Und genau, das macht er unglaublich smart.
Sie appelliert wirklich an, also sie glaubt ja bis zuletzt an das Gute in ihrem Ehemann. Und das, ich fand das ganz spannend, weil sie soll ja selber, wie du es schon angerissen hast, hatte sie einen Nervenzusammenbruch, war in der Psychiatrie. Und man merkt eben, sie ist da gestärkt aus dieser schwierigen Lebenssituation hervorgegangen. Und damit ist ja etwas gelungen, was ihrem Ehemann eben gar nicht gelingt, weil er ist ja unfähig, darüber zu reden. Und das fand ich eben auch spannend, wie sich eigentlich seine unterdrückte Wut nur äußert. Also natürlich, man bekommt es mit über diesen inneren Monolog. Aber im Grunde erzählt er verklausuliert seinem gesamten Umfeld, dass er beabsichtigt, seine Familie zu töten. Also man muss sich das so vorstellen, in seinen wissenschaftlichen Verlag kommen verschiedene Autoren, werden da vorstellig, um einen Artikel bei ihm zu platzieren. Ja, mit Themen wie der eine ist ein Astronaut und möchte von seinen Erlebnissen berichten, die er beim Betreten der Mondoberfläche gesammelt hat. Ein Holocaust-Überlebender möchte über seine Erlebnisse im KZ schreiben. Und so weiter und so fort. Und er hört sich diese Ideen an, aber ihm geht es eigentlich nur darum, sein Thema auf den Tisch zu bringen. Und das ist, warum Ehemänner ihre Familien töten. Und das fand ich eben auch sehr spannend, weil er sucht, glaube ich, eine Satisfaktion. Also er versucht quasi, das zu rationalisieren und er möchte eigentlich von außen die Bestätigung haben, dass er da einem Urimpuls eigentlich folgt. Also er sucht eigentlich nach einer Möglichkeit, das zu rationalisieren, diese Gefühle, die er da in sich trägt. Das fand ich auch einen ganz spannenden Ansatz, weil es ist ja etwas ganz anderes als Travis Bickle zum Beispiel. Der hat ja eine innere Agenda, die aber auch nicht hinterfragt wird. Der braucht keine Bestätigung von außen. Er ist aber ganz der Intellektuelle. Er möchte eigentlich dieses Gedanken, also er will diesen erweiterten Suizid eigentlich in so einen Gedankenkonstrukt verpacken und möchte das auch noch bewilligt haben von seinem Umfeld. Das fand ich einen ganz spannenden Ansatz.
Sehr spannend, aber macht eben auch die Figur noch
unsympathischer.
Unsympathischer, noch unzugänglicher. Es ist wirklich schwer. Auch diese Szenen haben so ein minimales Maß an Komik, weil er eben das mit so einer Konsequenz verfolgt oder sucht, dieses Gespräch über den erweiterten Suizid, sagt man, glaube ich, nicht mehr. Ich glaube, das ist einfach mittlerweile nicht mehr geläufiges Wording. Nein, Sprache wächst ja mit und es suggeriert ja immer, dass man damit wahrscheinlich ja doch noch irgendwie was tut, was, weiß ich nicht. Auch das schneide ich vielleicht raus.
Aber tatsächlich suggeriert er das ja in dieser Rolle tatsächlich, dass er nicht nur sich selbst erlösen würde aus seinem Elend. Also er würde, glaube ich, die Begrifflichkeit erweiterter Suizid sich sofort zu eigen machen.
Weil
er auch die Auslöschung seiner Familie im Grunde als Befreiung ansieht. Weil die ja in seinen Augen ohnehin ein Leben führt, was völlig sinnlos ist.
Genau, er hat ein völlig übersteigertes Selbstbild im Vergleich zu seiner Familie, aber auch im Vergleich zu den Menschen, die mit ihm arbeiten, natürlich auch zu den Prostituierten, die er geht, also von denen hält er gar nichts. Der Typ, der sich neben ihm setzt im Zug und ihm da von seiner Arbeit erzählt, wo dann auch das Gespräch, also dessen Stimme dann noch so ausgeblendet wird in seinem Kopf, also dem er auch gar nicht mehr zuhört nach den ersten zwei Sätzen, wobei da kann ich sogar noch verstehen. Also ich kenne diese Gesprächssituation.
Ja, das ist auch ein widerlicher Kerl.
ein widerlicher Typ, der sich sofort in irgendwelchen diskriminierenden Beschimpfungen ergeht. Richtig. Und ich denke, okay, da würde ich auch abschalten.
Wobei ich den Punkt ja wiederum spannend finde, weil es gibt in dem Film neben dem Ehemann ja tatsächlich zwei ebenfalls derangierte Figuren. Das ist der eine Mitreisende in dem Zug und eben der schon angesprochene Taxifahrer, der auch wildeste Gewaltfantasien hat. Und das fand ich spannend. Er ist so in sich zurückgezogen, dass er selbst diese Menschen, die, wo ich von außen sagen würde, das müssen ja Gleichgesinnte für ihn sein, weil die ebenfalls so viel Hass auf ihre Umwelt in sich tragen, aber selbst die kann er ja nicht als Verbündete akzeptieren. Also selbst im Austausch mit denen distanziert er sich. Dabei würde ich ja eigentlich erwarten, ja, das nimmt er dankbar auf, wenn ihm jemand diese Bühne bietet und gemeinsam diese, was sagt der Taxifahrer, wir müssen alle Politiker irgendwie am Times Square sammeln und dann Bomben von oben herabregnen lassen. Aber darauf lässt er sich ja auch nie ein, auf solche Gedankenspiele. Das verachtet er ebenfalls.
Ja, richtig. Und ich glaube, das kann man gut oder schlecht machen. Der Film macht das sehr gut, ehrlich gesagt, weil es klingt, glaube ich, platter, als es letztendlich geschrieben und gespielt ist. Also, dass quasi er natürlich quasi in den Spiegel guckt, in die Gesichter dieser Figuren und sich darin vielleicht möglicherweise selber erkennt und dann ihn habt so einen Ekel packt und denkt, nee, das will ich aber auch nicht sein.
Ja, aber ich glaube, selbst aber den Spiegel, er ist nicht mal in der Lage, da sich selber drin zu sehen. Der ist, also das fand ich schon spannend, einem eine Figur zu geben, die keine Art der Selbstreflexion mehr hat.
Genau, und das macht den Film nämlich eben auch besonders, dass er uns niemals diese Katharsis gibt, niemals so diesen konventionellen Drehbuch- oder inszenatorischen Kniff, dass Paul da sitzt und denkt, das bin ja ich. Das kommt einfach nie.
Und ich habe bis zuletzt drauf gewartet. Das fand ich spannend auch so in der so als Zuschauer, wenn einem Film einem 90 Minuten eine Figur präsentiert und ich habe bis zur letzten Minute geglaubt, der Mann kriegt die Kurve.
Ja.
Was völlig illusorisch ist. Aber weil man selbst in diesem 70er-Jahre-Kino, wo es ja eigentlich nie ein Happy End gibt, das finde ich ja ganz spannend. Heute ist irgendwie ja der Konsens, wir brauchen ein Happy End. In den 70ern war es ja eher mit umgekehrten Vorzeichen. Da war man immer überrascht, wenn es gut geendet ist. Aber selbst da drückt der Film einem ja noch wirklich die Faust in den Magen.
Ja, tatsächlich. Ich bin immer noch ein bisschen mitgenommen, ehrlich gesagt, weil ich mich auch selber trotz all meiner Filmexpertise oder sagen wir mal so, ich habe eine Menge Filme gesehen und denke immer, ich habe die Mechanismen, die Tropen, die Stereotypen, inszenatorischen, dramaturgischen Kniffe der meisten Filme immer schon durchschaut, sodass ich ungefähr weiß, worauf es hinausläuft. Und dennoch hat mich dieser Film kalt erwischt, weil obwohl er wirklich mit offenen, mit fairen Karten spielt und niemals tatsächlich durch irgendwas, was Paul tut oder sagt, das Gefühl vermittelt, oh, der kriegt eben am Ende auch noch die Kurve und bringt seine Familie schon nicht um, mich hoffen lässt, bis zuletzt. Und zumindest dann, spätestens zu dem Zeitpunkt, wenn eben Miriam präsenter in der Handlung ist, weil ich mir denke, das kann doch einfach nicht sein, dass diese Frau, die offenbar es geschafft hat, ihrem eigenen Leiden zu entkommen und so hart dafür gearbeitet hat, auch an sich selber, um dem zu entkommen, und die auch an ihn appelliert und sagt, hier, du magst deine Familie vielleicht hassen, aber mir hat die Familie geholfen, wieder zu mir zurückzufinden oder ins Leben zurückzufinden. Also ich war bis zuletzt der Hoffnung, dass der Film nicht so enden würde, wie er dann eben endet, und fühlte mich da richtig gehend übertölpelt. Aber in einem guten Sinne, also von wegen hier, Chapeau, gut gemacht.
Ja,
also
sehr konsequent einfach.
Ja. Weil man ist natürlich schon so die Normen, dass, du sagst ja vollkommen zu Recht, ich meine, es ist jetzt keine Zeit des Hollywood-Kinos, zumindest nicht so im etwas anspruchsvolleren Sektor, wo Filme nicht auch häufiger mal schlecht endeten, das kennen wir ja. Dennoch habe ich wirklich gehofft, weil eben Louise Fletcher so gut ist, also so viel Empathie einfach für ihre Figur in der Lage ist zu schaffen.
Ja, und weil sie ihn ja auch überrascht. Und das fand ich auch einen spannenden Punkt. Er geht sehr offensiv ja mit diesem Vernichtungswunsch um, glaubt aber, dass die Menschen, denen er davon erzählt, es nicht merken. Und im Grunde musste er schon einsehen, dass alle Bekannten und so weiter schon längst geblickt haben, schon längst durchschaut haben, was er vorhat. Nur seine eigenen Ehefrau, da glaubt er, dass er sie hinters Licht führen kann. Also es wird dann auch immer so als Spannungspunkt, dient immer dieses Gewehr, was er zu Hause hat. Also er bewahrt ein Gewehr zu Hause auf und die entsprechende Munition, Und seine Ehefrau hat es natürlich schon längst, dieses Gewehr entdeckt und versteckt es natürlich, weil sie sich auch schon ängstigt. Und ja, er versucht sie dann zu beschwichtigen, erzählt, dass er damit die Chipmunks im Garten gejagt hätte. Also das fand ich ganz faszinierend, dass ein eigentlich intelligenter Mensch so dargestellt wird, dass er so blind für seine Umwelt ist.
Ja, ja,
es ist eine faszinierende Figur. Es ist ein Krankheitsbild, ja.
Ja, und er ist auch so erbärmlich tatsächlich. Also er ist einfach so, spielt auch so ein gesundes Maß an Fremdscham einfach mit rein, durch diesen versuchten Dialog wieder und wieder über seine Besessenheit mit anderen Männern, die ihre Familie umbringen, als heilsamer oder, weiß ich nicht, die Welt von irgendeiner Last befreiender Prozess. Und wenn er da versucht, mit seiner Frau zu schlafen, also er versucht ja noch nicht mal wirklich mit ihr zu schlafen, sondern rubbelt dann nur an ihr rum.
Genau, weil er die Lust verlieren würde, sobald er spürt, dass sie Freude dabei empfindet.
Das sagt sie zu ihm.
Macht es noch besonders ekelhaft, ja.
Ja, ja. Aber er gibt ja noch nicht mal die Chance, sowas zu empfinden.
Nein, wie natürlich die Lust nicht. Dabei. Ja. Ja. Aber da finde ich den Film dann auch sehr spannend, weil die einzige Freude, die er noch empfindet, ist, wenn er sich an die idealisierte Vergangenheit zurückerinnert. Und da finde ich den Film auch sehr smart, auch so, was die Bildgestaltung angeht, weil im Grunde dominieren da so grau, beige und blaugrau Töne den Film, außer wenn er sich entweder in einen Tagtraum verliert oder an die Vergangenheit zurückerinnert. Und das fand ich auch sehr spannend, weil er erzählt dann, wie glücklich er anfangs mit seiner Frau war, als sie zusammen waren, dass sie in einem italienischen Restaurant waren, jeden Abend, bevor die Kinder da waren, natürlich, danach ist das Leben natürlich deutlich schlechter geworden für ihn. Ja. Und das fand ich aber einen ganz interessanten Kniff, dass dann plötzlich auch tatsächlich die Bildfarbe ändert und dann wird alles so sehr, sehr rötlich. Diese graue Monotonie wird dann abgelöst durch so rotstichige Bilder. Fand ich ganz interessant gemacht, so als visuelles Stilmittel.
Ja, ja.
Natürlich, subtil ist das nicht. Es gibt dann noch diesen Besuch auch im Bordell, der dann natürlich auch in dem Trailer ausgeschlachtet wurde. So ein bisschen als Shock-Value.
Da muss ich sagen, bin ich ein bisschen dran gescheitert oder habe es zumindest nicht nachvollziehen können, seine doch sehr, sehr starke Besessenheit, also sehr, sehr, sehr starker Fokus auf sexuellen Bedürfnissen oder romantischen Bedürfnissen, kann ich es gar nicht nennen, aber weil er will ja eigentlich nur Sex mit seiner Frau. Er nimmt keinerlei Rücksicht dabei auf ihr Innenleben, auf ihre Gefühlslage, geht dann auch noch ins Bordell, scheint aber auch nur so mäßig Spaß zu haben, sondern sieht das
was
eher
auf
so
seiner
als
Bucketlist, was er abhaken muss.
Genau, er muss das tun und wenn er dann da ist und auch die Sexarbeiterin, die Huren dann auch noch über ihn spotten, während er da so im Halbschlaf liegt, merkt man im Grunde, so richtig befriedigt ihn das auch nicht. Und dann gibt es ja auch noch diese Flashbacks zu ja vermeintlich besseren Zeiten, wo er mit seiner Frau verreist ist, wo eben auch das Thema immer Eifersucht eine ganz große Rolle spielt. Mhm. So finden diese anderen Männer, mit denen seine Frau da spricht, finden die sie auch toll. Und dann bietet er, glaube ich, auch einmal an, ne, ihr mit einem anderen Mann einen Abend zu verbringen.
Genau.
Sehr, sehr komisch, ehrlich gesagt. Also da bin ich nicht ganz schlau rausgefunden.
Ja, also finde ich einen guten Punkt. Ich auch nicht. Vielleicht ein Erklärungsansatz, den sie ihm am Ende entgegenschleudert, dass er sich wie jemand verhält, der glaubt, er verpasst gerade etwas. Mhm. Und so habe ich es auch eher gedeutet, dass das jemand ist, der sehr im Grunde ein Leben sich ausmalt, was er nie geführt hat und dann versucht, das nachzuholen und dabei merkt, auch das erfüllt mich nicht mit Leben. Also diese innere Leere geht ja bei ihm nie weg. Selbst in diesem sexuellen Wunschtraum, den er sich da offensichtlich erfüllt. Und das fand ich ganz spannend, dass es ja eigentlich diese innere Leere von ihm überhaupt nicht gefüllt werden kann durch nichts.
Das ist richtig. Ich habe mich ja in der einen oder anderen Szene auch gefragt, ob diese Gespräche, die er da vermeintlich führt, überhaupt stattfinden. Oder ob er mit niemandem redet, ob das alles nur in seinem Kopf ist.
Ja, gegen Ende gibt es ja eine Begegnung im Zugabteil mit einer Dame, die ihm dann, also die Geschichte ist die, er fährt von aus der New York Downtown wieder nach Hause, diese elendlange Zugfahrt und der Zug bleibt stehen. Und eine Mitreisende bietet ihm dann nach einem kurzen Gespräch an, er möge doch mit ihr schlafen. Und ja, das ist aber so gestelzt und so unglaubwürdig, und auch diese Farbgestaltung ist wieder in diesem sehr starken Rot. Das finde ich auch ganz spannend, dass es am Ende nochmal diese Rotstichigkeit nochmal erhöht wird, dass eigentlich klar ist, er bildet sich das gerade ein. Dann gibt es auch tatsächlich einen Schnitt und er sitzt wieder im leeren Zug, der auch ganz normal weitergefahren ist. Also diesen Zwischenstopp hat es nie gegeben. Mhm. Und ja, den Punkt fand ich auch interessant, dass es am Ende dann wirklich in dieses Irreale abgleitet, der Film.
Ja, das war, ist schon so ein bisschen Proto-Twin Peaks.
Habe ich auch dran gedacht. man war auch so kurz in diesem Dario Argento Farbdramaturgie gefangen. Daran habe ich kurz denken müssen, aber ohne natürlich dessen visuellen Popanzie zu erreichen. Das ist ein ganz nüchterner Film ja immer, auch von der Kameraführung.
Basierend eben genau darauf, wie die Gespräche inszeniert sind, mit diesen langen auch Einstellungen auf oder halben Close-ups auf die handelnden Figuren, dieser teilweise sehr, sehr krassen Dominanz bestimmter Farben, aber eben auch einfach nur durch die Qualität der Gespräche, dachte ich, finden die wirklich statt, weil ich mir auch einfach nicht erschließen konnte, wie er das, was er damit bezwecken will. Also redet er sich selber Mut zu, indem er versucht, das immer gleiche Gespräch zu führen. Und da gingen auch die Gespräche teilweise in eine extrem merkwürdige Richtung, wenn er dann zum Beispiel auch den Menschen, die ihre Geschichte in seinem Magazin erzählen wollen, auch jegliche Relevanz abspricht, in einer Drastik, die komplett nicht nachvollziehbar ist als rational denkender Mensch, wenn er zum Beispiel dem Astronauten sagt, ja, im Grunde, weißt du, auf dem Mondland ist auch nichts mehr Besonderes, irgendwie bring deine Geschichte woanders unter. Und hier dem José Ferrer spielt, diesen Holocaust-Überlebenden Harry Rosenthal, der offenbar ein sehr bewegtes Leben hatte und ihm eben erzählt von seiner Erfahrung im KZ und wie dort seine Eltern starben, indem er dann sagt so, ach, weißt du, heutzutage, also er sagt nicht, ich habe beim Bäcker gewartet und das war genauso schlimm oder lange warten müssen.
Ja, es geht in die Richtung. Dieses Alltagsleben, was er führt, unterscheidet sich ja auch nicht von den Erlebnissen dort.
Nee, das muss man so hart sagen. Er relativiert den Holocaust auf dem Mars runter, indem er sagt, ja, das ist jetzt auch nicht nerviger oder schlimmer als die Sache, mit denen ich so jeden Tag klarkommen muss.
Das ist übrigens einer der wenigen Punkte, wo der Film für mich nicht funktioniert hat, weil ich finde, dieser Holocaust-Überlebende, ich habe ab einem gewissen Punkt nicht mehr verstanden, warum er sich so empathisch um ihn bemüht.
Ja.
Weil er bleibt ja sehr kontrolliert. Also er hat zu dem Zeitpunkt schon längst erkannt, er will entweder sich selbst umbringen oder sogar seine ganze Familie. Und er bleibt sehr kontrolliert, versucht immer noch auf ihn einzureden. Offensichtlich ist es ja ein Freund der Familie auch.
Ich wollte gerade sagen, ja.
Aber ich glaube, wo ich das Störgefühl hatte, dass man mit diesen Menschen, dass man so ruhig bleiben kann. Man will ihn ja nur noch schütteln.
Ja,
und
ja,
so immer an seinen an seinen Charakter appelliert. Ich glaube, da war der Film für mich irgendwann für einen kurzen Moment war ich kurz etwas entkoppelt von der Handlung.
Das stimmt, weil eben auch dieser, ich möchte nicht sagen Twist, aber Kniff oder überraschende Moment, in dem eben Harry, also der Holocaust-Überlebende José Ferrer, der den spielt, sagt, ja, ich habe auch mit Miriam gesprochen, da eben dann offenbar wird, dass die beiden wohl eine langjährige oder jahrzehntelange Freundschaft verknüpft mit der gesamten Familie und er eben auch seine Frau gut kennt. Und das gibt das, was wir bis dahin von den beiden sehen, nicht her. Genau. Und nur dadurch, dass sie ihm erklärt, dass er sich auch so bemüht. Er sagt ja auch, ich halte dich hier, die sitzen gegenüber vom UN-Gebäude in einem Diner und trinken eben. Und ich frage mich auch ehrlich gesagt, wo die da sitzen, weil ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es in New York damals üblich war, in New York City, da am helllichten Tag einfach so Schnaps zu trinken.
Das hat mich auch etwas irritiert, diese Location.
Weil die sitzen nicht in der Bar, ne? Die sitzen schon in einem normalen so Diner, wo andere Leute wahrscheinlich ihren Burger zum Mittag essen.
Genau, das habe ich mir auch gedacht. Und es ist ja in den USA sehr unüblich, aber gut. Waren andere Zeiten in den 70ern, Ende der 70er offensichtlich.
Ja, vermutlich. Ich höre immer von nicht-deutschen Touristen in Deutschland, dass es hier, die hier so cool finden, dass man hier ungestraft Daydrinking machen kann. Und ich dachte mir, ja, anscheinend war das ja auch Ende der 70er in Manhattan möglich.
Das waren die wilden Jahre.
Ja.
Vor Giuliani als Bürgermeister.
Ja, ich habe gegen Ende, also wie gesagt, ich habe mich sehr über die charakterliche Entwicklung von Miriam gefreut, dass sie einfach mehr in den Fokus der Geschichte rückt und uns tatsächlich den Anlass oder mir Anlass zur Hoffnung gab, der Film könnte doch noch eine gute oder bessere Wendung nehmen, als die, die ich befürchtet habe. Andererseits dachte ich mir auch gerade so gegen Schluss, es wird ein bisschen viel. Ich glaube, der Punkt ist gemacht. Der Typ kommt aus der Geisteshaltung nicht mehr raus. Also wenn wirklich sein bester Freund gegenüber sitzt und ihm vom dramatischen Tod seiner Eltern in Dachau erzählt und er sagt nichts Besseres als ja, du weißt, wir haben es alle schwer. Hätte ich eigentlich mit ihm abschließen sollen.
Ja, da habe ich mich aber auch gefragt, ob es Jeff Kinew da um etwas oder dem Autoren der Buchvorlage um etwas anderes geht, weil das schien mir auch nicht so zufällig gewählt zu sein, die Menschen, mit denen er spricht, weil wir haben diesen Holocaust-Überlebenden, wir haben jemanden, der Astronaut ist oder war und wir haben eine Psychoanalytikerin, die ihn auch
bedroht.
Und ich hatte das Gefühl, man versucht hier ja, im Grunde die Niederung des 20. Jahrhunderts, Holocaust, Nazis und aber auch die zumindest technologischen Höhepunkte wie die Raumfahrt, dass man alles so in diesem Film noch, also dass dieser Ehemann auch irgendwie das Abbild dieser Zeit sein soll. Das habe ich mich die ganze Zeit gefragt, ob da eine Agenda noch hintersteht, weil es schien mir nicht zufällig gewählt zu sein, die Person, die er trifft.
Ja, richtig.
Ohne viel hineininterpretieren zu wollen, aber Ich hatte das Gefühl, man spiegelt ihm einmal das Highlight, das ist der Mann, der auf dem Mond war, das kann ihm keine Emotionen erlocken. Dann konfrontiert man ihn mit dem Schlimmsten des 20. Jahrhunderts in Konzentrationslagern. Das rührt ihn auch nicht. Psychoanalyse lehnt er auch ab. Das ist so jemand, der sich eigentlich allem versagt, der einfach innerlich tot ist.
Ja, ja.
Egal, womit man ihn konfrontieren. Das fand ich auch dann spannenden Punkt.
Was man Paul zugestehen muss, er schafft sehr, sehr viel an einem Tag.
Auch dran gedacht. Er schafft sehr viel, weil er ist ja erst im Büro, scheint da auch relativ viel wegzuarbeiten. Dann legt er dieses Schäferstündchen in dem Bordell ein und redet noch mit dem Freund der Familie und ist trotzdem pünktlich im Zug nach Hause. Also,
ja, nachdem er bei der Psychotherapeutin war.
Genau, also es ist ein Effizienzwunder, der Mann, wenn man ein gutes Wort über ihn verlieren möchte.
Das hätte er auch nicht machen müssen, aber du sagst wahrscheinlich auch zu Recht, das war stand vermutlich auch auf seiner Bucketlist, wobei er ja nicht das kriegt, was er möchte. Er bekommt ja tatsächlich entweder von den Leuten nur Unverständnis gespiegelt, wenn er jetzt nicht gerade im Taxi sitzt und mit jemandem redet, der so ähnlich drauf ist wie er, entweder tatsächlich Unverständnis gespiegelt im Sinne von, ja, ich weiß gar nicht, wovon sie reden, was soll diese komische Besessenheit hier mit Männern, die ihre Familien umbringen, oder eben gesagt, ja, das ist nicht der Weg, den du gehen solltest. Also was ihm jetzt zum Beispiel die Psychoanalytikerin, die Psychotherapeutin sagt.
Ihm ist die Enttäuschung ja auch kurz dann anzusehen. Also, und das muss man auch sagen, Herr Holbrook, der ist ja, ich hatte es ja eingangs schon mal gesagt, ist ja sehr interessant, wie er diese Rolle anlegt, finde ich. Weil dieser verkniffene Gesichtsausdruck, man sieht dann ab manchmal in der Mimik ganz kurz Enttäuschung und so weiter, man muss sehr genau darauf achten, sonst hat er eigentlich wie Clint Eastwood früher einen Gesichtsausdruck gefühlt.
Ja, richtig. Worauf du mich angesprochen hattest, was ich gar nicht mehr so präsent hatte, ist das Alter unseres Protagonisten. Das wird am Ende in dieser News-Sendung benannt mit 48.
Hal Holbrook ist
Hal Holbrook war Mitte 50 damals zum Zeitpunkt der Dreharbeiten, sieht aber auch keinen Tag jünger aus.
Nee, es ist auf jeden Fall ein Appell für reichhaltigen Gesichtspflege und mit dem Rauchen und dem Alkohol sollte man aufhören. Also da bin ich auch kurz zusammengezuckt. Ja, er soll ein Mann in der Midlife-Crisis sein. Das sagt die Miriam, seine Ehefrau, ja auch sehr, sehr deutlich. Liegt es daran, dass du gerade so bist, weil du merkst, mehr als die Hälfte deines Lebens liegt schon hinter dir. Und er ist ja gar nicht, und das versucht es ja immer herauszukitzeln aus ihm. Und am Ende schafft sie es ja sogar kurz für einen Moment. Wenn dann nämlich wirklich sich mal seine Wut entlädt und er ihr dann seinen Hass einmal entgegenschleudert, also verbalisiert. Das fand ich dann auch ganz spannend, weil man wartet ja die ganze Zeit darauf, dass es zuschnappt und dann kommt kurz diese Entladung.
Ja, und mich würde interessieren, wie es dir ging. Für mich sind eben diese Momente, in denen in denen er es mal rauslässt und das auch sein Inneres veräußerlicht, seine Gefühlswelt, für mich so der Punkt gewesen, an dem ich dachte, jetzt kann eigentlich nicht mehr sowas wirklich Schlimmes kommen.
Genau.
Weil jetzt ist ja so dieser Moment der
Katharsis.
Der Katharsis wäre in einem Stereotypen, in einem Normfilm erreicht. Und jetzt wäre so der Punkt, an dem man sich dann ausspricht und dann doch wieder zusammenfindet. Und sie tut ja alles wirklich dafür, dass er sich wohler fühlt, was in ihrer Macht steht. Sie kann ihm jetzt nicht Freude beim Beischlaf vorspielen. Aber sie sagt zum Beispiel hier, ich habe unsere Betten wieder zusammengerückt und irgendwie hier die Sachen aus deinem Zimmer geholt und lass uns doch wieder zusammen.
Ja, ein ganz rührender Moment. Ich war wirklich berührt. Und also mir ging es wie dir. Ich habe richtig durchgeatmet, weil ich dachte, ah, okay, jetzt gibt es die Chance, dass hier noch alles in Ordnung kommt. Also als er dann seine Wut entlädt, dachte ich auch, ach, Gott sei Dank, es besteht noch Hoffnung. Er redet jetzt über seine Gefühle, weil darum geht es ja die ganze Zeit, dass jemand so eingepanzert ist, dass er nicht mehr in der Lage ist, das zu äußern. Mhm.
Kamen dir die Kinder zu kurz? Ich habe mich nämlich gefragt, als der Film vorbei war, hätte ich gerne mehr von den Kindern gesehen? Hätte ich denen auch eine eigene Stimme gewünscht? Weil wir sehen nichts von ihnen, außer wie die am Frühstückstisch sitzen.
Als Karikaturen beschrieben werden.
Und genau, aber auch dabei nichts drastisch irgendwie Schlimmes tun. Da wird dann zwar gesagt, ja, der frisst den ganzen Tag und lernt nicht für die Schule und die hat irgendwie, aus der wird eh nichts. Und ich muss, das Ekelhafteste ist ja, wie er sich vorstellt, dass sich andere Männer seines Alters nach ihr verzehren.
Oh ja, ganz schönen 15-jährigen Körper. Oh Gott, ja. Oh. Da wurde mir auch heiß und kalt. Ja.
Die Tochter wird übrigens gespielt hier von Elizabeth Barrage, also Stanzel aus Amadeus.
Ach, wirklich?
Aus Konstanze Mozart.
Ah, ja. Okay, nein, die hätte ich nicht erkannt. Also ich spannend, auch nein, aber nicht. Dieses Innenleben der Kinder, ich glaube, das hätte den Film, ich glaube, da war nicht genügend Platz mehr für, weil man musste. Also tatsächlich finde ich einen ganz spannenden Gedanken. Nee, der kam mir nicht. Ja, wobei du hast natürlich recht, dem wird nur dieser karikaturenhafte Auftritt gegönnt, dann treten sie eigentlich auch nicht mehr auf, außer in seinen kurzen Flashbacks, wenn er das Gewehr auf sie anlegt.
Ich möchte das jetzt auch gar nicht als Kritikpunkt, ehrlich gesagt, benennen. Es fällt eben nur auf, dass die überhaupt keine Stimme haben und viele Figuren, die eben nur so mehr oder weniger zufällig in Pauls Leben auftauchen, sehr viel Raum kriegen. Zum Beispiel die Frau im Zug, die wahrscheinlich eingebildet ist, aber auch die Therapeutin, der Astronaut. Mit denen verbringt er eben 5 bis 10 Minuten Quality Time. Selbst die Huren, also selbst die Sexarbeiterinnen, zu denen er geht, die haben mehr Persönlichkeit als die 3 Kinder, die da sitzen, die eben da nur Essen in sich reinschaufeln und
beleidigt werden. Fernsehen. Das ist schon eine wirklich groteske Überzeichnung. Also man muss sich vorstellen, die sitzen am Frühstückstisch und haben so einen tragbaren Fernseher vor sich. Der eine Junge schaut so aus Entfernung von, ich würde sagen, 15 Zentimeter auf diesen Bildschirm, während er sich das Essen reinschaufelt. Ich glaube, um ehrlich zu sein, dadurch, dass er seine Familie so sehr hasst, aber seine Ehefrau die einzige Person ist, mit der er überhaupt so etwas mal wie eine Verbindung hatte, wäre das wahrscheinlich auch nicht fruchtbar gewesen, den Kindern mehr Raum zu geben. Mhm. Weil die sind ja noch weiter weg für ihn.
Was hatte ich mir noch notiert? Louise Fletcher war natürlich auch 2 Jahre zuvor im vielgescholtenen Exorzist 2 The Heretic zu sehen, in der Hauptrolle. Und ich
fand's, ein von mir heiß geliebter Film.
Der ist nicht so schlecht,
wie oft gesagt. Qualifiziere ich mich jetzt.
Ja, nein, das ist komplett okay. Mitnichten tust du das.
Aber er ist natürlich ein kreatives Chaos, aber er hat trotzdem seine Stärken.
Ich musste nur deswegen daran denken, dass, weil ich glaube, Paul auch einmal sagt, dass seine Frau Miriam einen Exorzismus benötige, damit man diese Depression aus ihr rauskriegt. Und,
ja, stimmt, das war schon eine Referenz, oder?
Ja. Hal Holbrook, ich hab versucht, mich daran zu erinnern, woher kenne ich ihn eigentlich, und habe dabei auch festgestellt, weil wir gerade beim Alter seiner Figur waren, was jetzt auch nicht eine maßgebliche Rolle spielt, weil ganz ehrlich, wenn am Ende hier die Radiostimme gesagt hätte, der Typ war 54, so alt wie Hal Holbrook eben, war jetzt auch für mich keinen qualitativen Unterschied gemacht. Aber ich kenne ihn ehrlich gesagt auch gar nicht in jungen Jahren. Ich denke an
All the President's Men, The Fork.
Oder
ja,
den
gut, Capricorn. Der war natürlich auch schon recht alt.
Ja, Creepshow, Wall Street, also das ist natürlich auch, ich meine, natürlich prägt mich auch mein Alter. Das sind eben die Filme, die ich in den 80er, 90er Jahren im Fernsehen oder auf Video dann sah. Und das sind eben alles seine Rollen aus den 70er, 80er, 90er Jahren. Also ich kenne ihn eigentlich so gut wie gar nicht, U50.
Ja, also geht mir ähnlich, aber es ist auch, glaube ich, so jemand, der irgendwann in seinen äußeres Alter hineingewachsen ist. Also jemand, den man sich so in jungen Jahren einfach gar nicht vorstellen kann. Also könnte ich mir vorstellen, vielleicht müssen wir mal das mal probieren, mal irgendeinen alten Film von ihm auszupacken, irgendeinen alten Schinken. Mhm. Aber irgendwie so jemand, für mich war der immer alt.
Ja,
ohne es wirklich zu sein.
Ich glaube, er ist auch nie zu Filmruhm, er ist auch nicht zu Filmruhm gekommen, wirklich vor relativ spät, vor den 70er Jahren.
Mir fällt ja, also er hat immer wieder an. Tolle Sachen auch gemacht. Nee, genau. Und ja. Danach häufen sich ja im Grunde Klassiker auf Klassiker. Und eigentlich bis zuletzt hat der Mann ja gearbeitet. Mhm.
Genau,
aber natürlich nie im Rampenlicht. Ne? Nie erste Garde, aber immer so jemand, der geglänzt hat in der zweiten Reihe.
Ja, er passt also wie Arsch auf Eimer in diese Rolle, weil du willst im Grunde auch jemanden, der zwar ein vielleicht auch vertrautes Gesicht hat, in dem Sinne, dass man sich ihn anguckt, Paul, und denkt, ja, ich kenne solche Menschen, aber auch jemanden, der nicht weiter auffällt. Der darf auch nicht zu charismatisch sein. Und ich glaube, aber wenn da wirklich jemand
die spannend. Ja. Also wenn den Gedanken.
Gut, es gibt auch Schauspieler, die sind Megastars und ultra charismatisch. Ich denke jetzt so, was in der gleichen Zeit erschien, sowas wie Kramer versus Kramer. Da sind zwei Menschen in
der Hauptrolle. Hoffmann hätte es wahrscheinlich auch funktioniert, aber wenn ich mir so andere Stars vorstelle, also gut, Robert Redford hätte niemals so eine Rolle gespielt, aber mit denen hätte es nicht funktioniert. Man braucht jemanden, der irgendwie, genau wie du sagst, der nicht auffällt, der auf der Straße an einem vorbeilaufen könnte und der ihm nicht weiter auffällt. Ein Jedermann.
Genau, die kommen, richtig große Stars kommen eben auch mit dem entsprechenden Ballast und in dem Zusammenhang fällt mir gerade ein, dass ich häufiger lese, also immer Tom Cruise mal alle 5 bis 10 Jahre eine Rolle aufschlägt, die vielleicht ein bisschen so mehr ihn als Schauspieler fordert und jetzt nicht nur ihn als Actionstar wie jetzt Rain Man oder Magnolia und dergleichen oder Jerry Maguire, lass es sein, dann denke ich mir, aber auch diese Rollen sind irgendwie, das sind Show-Off-Rollen. Das sind eben Rollen, in denen er wirklich aus sich rausgehen kann, in denen er mehr exaltiert spielen kann mit großen Gesten und eben immer noch ein Star ist. Also es sind niemals Rollen, er könnte so eine Rolle nicht spielen. Und ich meine, gut, Tom Cruise soll jetzt nicht der Standard sein für jede Art von Megastartum, das es da in Hollywood gibt. Aber ich glaube, es gibt auch nur einen sehr, sehr eingeschränkten Personenkreis, der das spielen kann. Und ja, ich gebe dir recht, Dustin Hoffmann hätte ich zugetraut, weil ich glaube, der hat noch die Möglichkeit gehabt, damals in seinen Rollen zu verschwinden. Aber ein größerer
heute
Star
wäre vielleicht Matt Damon. Wenn man heute ein Remake machen würde, der würde mir einfallen, weil der hat auch so diese Allerweltsausstrahlung.
Das ist richtig. Ich glaube auch, der altert gut.
Das legen wir ihm jetzt nahe durch den Podcast hier. Matt, wenn du uns hörst, es wird Zeit für ein Remake. Wobei ich das ja schon spannend finde. Der Film, und das jetzt vielleicht noch als auch Empfehlung an die Zuhörer, ich finde, er wirkt null antiquiert. Nein. Das ist so ein Film, die Themen sind immer, die sind heute ja eigentlich, ist der Film heute, würde ich sagen, fast relevanter, als er damals wahrscheinlich war. Weil hier kann man jetzt alles reinlesen, den klassischen Wutbürger.
Ja, ich denke auch, also in seinen Themen ist er zeitlos, wie er es kommuniziert, ist zeitlos. Klar, der Kontext ist streng 1979, es gibt keine Smartphones und Menschen werden ständig irgendwie natürlich an. Ich meine, in seinem Job wäre er wahrscheinlich normalerweise den ganzen Tag mit dem Smartphone jetzt unterwegs und würde angerufen und belagert von irgendwelchen Bittstellern und Leuten, die beim Publizieren wollen und Deadlines hier und da. Aber damals war das eben noch so, dass man der Sekretärin sagen konnte,
wissen Sie was? Ich glaube, erledigen Sie erst mal die Anrufe.
Ja. Apropos Sekretäre, das fand ich auch ein spannender Moment. Das war, also das ging mir unglaublich nah und ich wollte gerade sagen, ich weiß gar nicht warum, aber ich weiß, glaube ich, ziemlich genau warum, weil Miriams Reaktion auf ihr Unverständnis gegenüber dem, was Paul vorhat oder was sie glaubt, dass er vorhat, so für mich auch so wahrhaftig wirkt, dass sie eben tatsächlich Dinge benennt, die sie auch cracken würden oder die sie belasten würden, die sie schockieren würden, wie zum Beispiel, er habe seine Sekretärin geschwängert. Aber trotzdem, dass auch so Dinge waren, wo ich denke, ja, genau, ich glaube, Menschen würden auch so reagieren. So von wegen, erzähl mir, was ist, egal wie schlimm es ist, hast du, keine Ahnung, wie seine Sekretärin heißt, kriegt sie ein Kind von dir? Und ich denke, ja, doch, ich glaube, das hat so gut für mich auf den Punkt gebracht. Ich konnte unglaublich gut nachempfinden, wie es Miriam gerade geht
am Ende. Ja, ich auch. Und vor allen Dingen hatte ich in dem Moment das Gefühl, sie würde ihm das verzeihen, trotz aller Kränkung und der Schmach, die das mit sich bringen würde. Die liebt ihn wirklich und sogar so etwas, das würde sie irgendwie hinkriegen.
Er sagt ja auch, wobei er ist natürlich auch ein unzuverlässiger Erzähler, relativ zu Beginn, Miriam hätte nichts dagegen, wenn ich meine Sekretärin was anfangen
würde. Aber das ist natürlich auch wieder reine Projektion. Das ist also genau, er ist ein sehr, wie du es gut gesagt hast, er ist ein äußerst unzuverlässiger Erzähler.
Oh Gott, das ist so ein furchtbarer Mensch.
Also ich muss auch, also lange zurück, also mir ist auch bei Ingmar Bergman, da hat man häufig auch Figuren, die ähnlich unsympathisch sind. Daran musste ich auch ein paar Mal denken, auch in dieser sehr kontrollierten Bildsprache. Der hat sich das auch, finde ich, häufig zu eigen gemacht, diese deprimierenden Stoffe. Und ansonsten, ich weiß nicht, du bist ja auch Cassavetes-Fan.
Ja.
Da habe ich auch ein paar Mal dran denken müssen, besonders an Huspens.
Ah ja, ja, natürlich.
Der also, aber auch seinen, finde ich, lächerlichen Figuren dann ja doch immer etwas Menschliches abgewinnen kann. Also.
Stimmt, die sind gar nicht so verschieden. Dabei ist ja Cassavetes immer so betont nicht geskriptet. Und dieser Film fühlt sich eben schon sehr geskriptet an.
Ja,
und
das meine ich jetzt nicht. Durchgetaktet bis zuletzt. Genau,
ich meine, das ist
keine
nicht,
Improvisation.
Ja, ich meine das jetzt aber auch nicht kritisch. Aber wir haben ja eigentlich nur eine Abfolge an ähnlich langen Dialogszenen. Die sind alle immer so 5 bis 7 Minuten Happen. Ich habe nicht die Zeit genommen, aber sie fühlen sich ähnlich lang an.
Genau, es sind so, nur so Vignetten.
Ja, und eben sehr stark geskriptet. Da fühlt sich nichts nach der Spontanität eines John Cassavetes an, aber trotzdem, du hast ja recht, also große Empathie für die Figuren, sehr, sehr klare Figurenzeichnung auch und eine große Nachvollziehbarkeit und das finde ich ist eben herausragendes Merkmal dieses Films. Es gab ganz wenige Momente, wo ich mich wirklich verloren fühlte.
Ja.
Was erstaunlich ist. Also, weil der ist ja so weit weg von uns beiden, wie es nur eben geht, möchte ich hoffen.
Ja, das will ich hoffen, ja, ja.
und trotzdem habe ich das Gefühl, ich habe ihn komplett verstanden am Ende.
Ja, aber da vielleicht eine Frage. Da habe ich auch länger drüber nachgedacht, wie stehst du denn zu diesem inneren Monolog? Ist das für dich so ein Kniff, der eigentlich ja faul ist, weil man erklärt ja dem Zuschauer im Grunde den Charakter und setzt weniger darauf, dass man sieht. Hat das für dich funktioniert?
Ich habe mich nicht daran gestört, ehrlich gesagt. Ich fand ihn gerade zu Beginn hilfreich, um mich zurechtzufinden mit der Figur, ne, wenn er über seine Familie herzieht und über sein Haus und so weiter. Allerdings sei er auch schon voller Widersprüche, weil er redet über ein großes, wunderschönes Herrenhaus in einem Vorort von New York, als sei das ungefähr die Hölle auf Erden.
Ja.
aber gegen Ende, ja, wie gesagt, war mir ein bisschen zu viel erklärbar, tatsächlich.
Ja, ich habe mich auch gefragt, ob man es, also gut, der Film, es geht um jemanden, der keine Sprache findet für das, was er fühlt. Deshalb, ich habe die ganze Zeit überlegt, ob es einen anderen Weg gegeben hätte, das zu erzählen. Aber ich glaube, das ist ja genau der Punkt, dass der Mann halt nicht die Zähne auseinanderkriegt, um über seine wahren Gefühle zu reden. Mhm. Und wenn, dann es so verklausuliert macht.
Ja, und der Film kommt ja auch gut ohne Sprache aus. Man merkt das ja gerade hier in dieser späten Szene mit Patricia Elliott als dieser namenlosen Frau im Zug, wo Paul einfach gar nichts mehr sagt, weil ihn die Situation so überfordert mit dieser Person, die ihm von ihrem eigenen Leiden erzählt und von ihrer unglücklichen Beziehung. Und dann damit endet, dass sie sagt, hier, I want you to make love to me right here, right now. Also sie sitzen beide in einem vollbesetzten Zug.
Genau. Wobei die Regie, das ist ja auch tatsächlich, man sieht erst, dass der Zug voll besetzt und dann kommt der Rotfilter wird einmal drüber gespannt,
genau,
und alle anderen Personen werden ausgeblendet, dann sitzen sie plötzlich wirklich alleine dort. Ja, fand ich auch ganz, ganz interessant in der Umsetzung. Also sehr theaterhaft auch in diesen Szenen.
Ja.
So, fast wie so ein kleines Kammerspiel. Wird auch auf einer Bühne funktionieren, der Film.
Absolut. Zu guter oder schlechter Letzt der Riesenspoiler. Er bringt seine Familie tatsächlich um. Aber wir sehen es nicht.
In einer Version des Films.
Ah, erzähl mehr. Erzähl bitte mehr.
Nein, also tatsächlich endet der Film damit, dass er seine Familie umbringt. Also man sieht es nicht. Es wird ja nur durch eine Radiostimme aus dem Off, die eben von diesem Mordfall erzählt. Dadurch erfährt man es. Aber tatsächlich war wohl Jeff Kenew so irritiert darüber und entsetzt, dass die Zuschauer das als ja nihilistisch empfunden haben, dieses Ende. Wen wundert's, dass er ein positives Ende nochmal gedreht hat.
Tatsächlich.
Ja, das ist auch auf dieser DVD drauf, auf dieser Blu-ray. Mhm. Ich habe es mir allerdings noch nicht angeschaut. Aber das fand ich ganz spannend. Das erklärt er in einem der Interviews, die ebenfalls dort zu sehen sind, auf der Disc. Aber völlige Fehlwahrnehmung, wie dieser Film anscheinend auch kommerziell auswertbar ist. Das fand ich auch spannend.
Ja, ich sag's ja immer wieder gerne, schlechter Stil, über Filme zu reden, die es nicht gibt, aber mir fiel natürlich noch eine zweite Alternative ein, nämlich den Film einfach ambivalent enden zu lassen. Ich bin nicht so glücklich, also sagen wir mal so, ich bin nicht unglücklich mit dem Ende. Ich denke, es ist konsequent und im Grunde auch verdient, wenn man so will, weil der Film ist eben sehr konsequent in der Figurenzeichnung und alles andere, als dass eben Paul das tut, was er vorhat, nämlich seine ganze Familie zu töten und dann sich selbst, wäre ja feige vielleicht auch gewesen. Die Art und Weise, wie es dann erzählt wird mit eben diesem quasi eingefrorenen Bild, diesem Freeze-Frame, diesem Close-Up von Paul im Gespräch mit Miriam, also sie sehen wir nicht mehr, aber nur noch sein Gesicht und dann diese Radiostimme dazu, von wegen heute Morgen wurde die Familie bla 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 entdeckt und anscheinend hatte der Mann seine Kinder und seine Frau und dann sich selbst getötet. Und ich glaube dann auch noch mit so einem typischen News-Tickern darüber.
Ja, das also, ist schon, da ist der Film dann doch sehr in seiner Zeit verhaftet. Das hat mich an viele andere 70er-Filme erinnert. Der Freeze-Frame, den ich ja eigentlich sonst liebe, aber da gebe ich dir recht. Das Buch endet wohl, ich wollte gerade sagen, noch niederschmetternder, weil es da wohl eine Stelle gibt gegen Ende, wo er dieses Gewehr dann zerbricht.
Ja.
Also vor seiner Familie, der Suizid ist abgeblasen, der Mord an der Familie, und man dann aber später erfährt, er hat sie einfach mit einer anderen Waffe, mit seiner Handfeuerwaffe erschossen.
Oh Jesus.
Das ist natürlich nochmal ein richtiger Nierenschlag. Aber das jetzt auch nicht gebraucht. Also das.
Niemand ist ins Kino gegangen, aber die Kritik, sagtest du mir auch vor unserer Aufnahme, war ebenfalls nicht begeistert.
Nein, Janet Maslin, die ja so eine Ikone des Filmfeuilletons ist, hat den Film völlig verrissen. Aber ich finde, mit Argumenten, die wir eigentlich, ich finde, schon ein bisschen widerlegt haben, nämlich es würde nichts passieren. Viele haben sich auch daran gestoßen, dass er eben nicht zur Besinnung kommt, dass es keinen positiven Ausgang nimmt. Also im Grunde genau das, was uns jetzt imponiert hat an dem Film, kritisieren. Und was mich besonders gewundert hat, die Schauspielführung wurde auch einige Male kritisiert. Also ich habe das Gefühl, die waren alle etwas überfordert von dem Film. Kann man auch vielleicht ein Stück weit verstehen. Mir ging es ja auch erstmal so. Ich glaube, das ist so ein Film, den man mit ein bisschen Abstand dann nochmal reflektieren muss. Und dann kann man entscheiden, ob er einem gefällt oder nicht.
Ja. Ich würde zumindest auch, es auch niemanden, egal ob das jetzt Janet Maslin ist von der Times oder Mensch, die uns zuhören, es übel nehmen, wenn sie sagen würden, ich gucke mir das nicht an, ich habe kein Interesse daran. Und wenn sie sich's angucken, dann anschließend sagen, boah, einmal und nie wieder, schönen Dank auch für den verdorbenen
Abend. Dann gibt uns die Schuld.
Weil es ist ein Downer. Der Film ist harsch und hart und ich habe den jetzt in der gleichen Woche geguckt, wie ich Martyr, den Pascal Logier-Film, nochmal gesehen habe. Und ich muss sagen, ich hatte mit Martyr eine bessere Zeit als mit Natural Enemies.
Das können wir ja auf die deutsche Veröffentlichung, die hoffentlich bald kommt. Das ist ja fast ein Werbeslogan.
harter Tobak, wirklich.
Harter Tobak, aber hoffentlich lohnenswert, ja.
Ich danke dir. Das
hat viel Spaß gemacht.
Ja, ich danke dir. Anders als der Film, ja.
Ja.
Nein, dieses Format, ich hatte ja irgendwann mal ursprünglich 2018 auch so die Bahnhofskino Extended Edition als Parallelformat zum altgedienten Bahnhofskino ins Leben gerufen, um Dinge zu gucken, die ich sonst nicht gucken würde. Deswegen haben wir eben auch gleich damals zum Beispiel mit Britt Marie und ihrem Jane Austen-Mehrteiler losgelegt und solchen Stoffen, um mich einfach mal so an Sachen auch heranführen zu lassen, die ich normalerweise nicht gucke. Und das, ich glaube, das erfüllt wieder nach langer Pause wieder mal mein damaliges Mission Statement. Patrick guckt was er nicht kannte und glaube ich auch ohne Anstoß nicht gucken würde, und ich bin dir mehr als dankbar dafür, Franz.
Nee, hat mir ganz viel Spaß gemacht. Würde mich echt freuen, wenn wir das nochmal wiederholen. Also,
oh ja. Vielleicht mit einem leichteren Stoff.
Vielleicht mit einem noch leichteren Film. Nein, tatsächlich. Also ich habe hier so viele Perlen noch der 70er. Das ist so ein bisschen meine, so das Filmjahrzehnt, was mich am meisten anspricht. Deshalb, da gibt es ja so viel zu heben.
Das geht mir genauso. Ich glaube, wenn mir jemand eine Pistole auf die Brust setzen würde, ein lebensmüder Paul Stewart, und sagen würde, hier, nenne deinen Lieblingsfilm Jahrzehnte, die 70er wären es auf jeden Fall.
Ja,
und das hier also ist noch sehr auch. 70er. Obwohl
darüber hätten wir noch sprechen können. Der kam natürlich auch zur falschen Zeit. Ne?
Ja.
Also ich glaube, das ist ein Film, der hätte vielleicht Anfang der 70er besser funktioniert in den Kinos. Geringfügig besser.
Ich denke auch, weil wir gerade hier die Unbestechlichen angesprochen haben, irgendwo hier zwischen und The Parallax View, zwischen zwei so irgendwie Paranoia-Stoffen.
Da hätte er gut reingepasst, ja. Wobei, das finde ich ganz spannend, ich habe mir kürzlich mal diese Liste angeschaut der erfolgreichsten Filme der 70er Jahre und das ist ja schon spannend, dass das ja eigentlich auch alles klassische Blockbuster waren. Nicht erst seit dem Weißen Hai, sondern eigentlich schon weiter vor, aus was wie Der Pate und so, das sind ja alles Groschenromane im Grunde gewesen. Also keine hohe Literatur und halt schon sehr, es sind ja schon kommerzielle Stoffe.
Ja, darüber wird zu sprechen, ist ja vielleicht bei anderen Gelegenheit, aber der Gedanke, den du gerade äußerst in Bezug auf den Part, den habe ich mir eben auch schon das ein oder andere Mal gemacht. Das ist eben tatsächlich, glaube ich, auch so ein Stoff wie, ein bisschen wie auch das Schweigen der Lämmer dann Jahre später, wo man nicht so dieser, dieser Aspekt so basiert auf einer Romanvorlage, dem Roman fast mehr Credit gibt, als er verdient. Wobei, ich habe den Paten gelesen, das ist ein sehr unterhaltsamer Wälzer, aber der Film ist eben Meisterwerk und das Buch ist es nicht.
Das geht mir ganz genau. So ging es mir auch. Das ist ein solides Buch. Das Schweigen der Lämmer finde ich sogar noch ein bisschen mehr. Also,
ja, das
ist fantastisch. Aber genau, auch da ist der Film, würde ich sagen, vorzuziehen. Ja.
Ich danke dir, dass du da warst und wir wiederholen
Vielen Dank. Ja, freue ich mich drauf. Sehr cool. Dann wünsche ich dir ein schönes Wochenende.
Ebenso. Mach keinen Mist. Bye, bye.
Nein. Oh Gott, nein.
Hal Holbrook, one of America's most gifted actors. Louise Fletcher, Academy Award winner for One Flew Over the Cuckoo's Nest. In a motion picture that will touch you, disturb you, and perhaps change the way you live your life. Natural Enemies.